Konfuzius sagt, es sind nicht unsere Füße, die uns bewegen, es ist unser Denken. Die faule Sau.
この時代にこんな無茶が可能なのか。
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte, zu einer Doppelbesprechung eines Films und eines TV-Serien-Reboots, wenn man so möchte, die etwas gemeinsam haben. In ihnen rennen Japaner um die Wette um ihr Leben. Jedenfalls bewegen sie sich sehr schnell auf ihren Füßen fort. Und mit mir gemeinsam diesen Marathon beschreitet der gute Marius.
Hallöchen, Tag. Gott sei Dank bin ich noch gerade rechtzeitig von meinem Marathon-Training zurückgekommen, um diese Folge beizuwohnen.
Ja. Was hast du für ein Tempo?
Genau. aber so dann kann ich sagen.
Drei Tage.
Christian Konfuzius war Chinese, oder?
Ja.
Okay. Ich wollte es nur klarstellen, haben eine Folge über zwei japanische Sachen und du beginnst mit Konfuzius. Ich möchte nur irgendwelche Unklarheiten ausräumen.
Ja, ich meine, also ehrlicherweise weiß ich nicht auch gar nicht, ob das von Konfuzius ist, aber es steht hier im Internet, es ist ein chinesisches Sprichwort und ich glaube eigentlich, jedes chinesische Sprichwort kommt von Konfuzius, oder?
Ja, und wenn es im Internet steht, dann wird es schon richtig sein, ne?
Wahrscheinlich, ja. Wir haben aber uns hier nicht in Kleinigkeiten, oder wir wollen uns hier nicht in Kleinigkeiten verlieren, sondern wir wollen mal über
große Ganze reden. Film
und über das große Ganze reden.
Japan an sich.
Und
Christian, was hältst du davon? An sich.
Gott, das artet hier jetzt schon aus, ey. Lass uns doch über Danganronpa zunächst mal reden.
Gerne, hast du schon gesagt, worum es überhaupt geht. Steht wahrscheinlich im Titel.
Nein.
Aber Danganronpa, genau. Haben wir gesehen, wird nochmal neu aufgelegt, kommt ins Kino. Ich habe das Datum vergessen, aber Christian sagt es uns bestimmt.
Naja, eigentlich gestern, wenn ihr diese Folge gesehen habt, beziehungsweise in den kommenden Tagen, Wochen, wird er in verschiedenen Kinos zu sehen sein und ja, am besten einfach mal im Internet gucken, ob der bei euch in der Umgebung läuft, beziehungsweise ob sich das überhaupt lohnt. Das werden wir natürlich jetzt hier für euch herausfinden, beziehungsweise befinden. Film von 1996 im Übrigen, deshalb Wiederaufführung. Und das ist die Frage, ob der damals bei uns hier überhaupt im Kino lief oder ob das jetzt das erste Mal zu uns schafft. Ich würde mal fast tippen, letzteres.
Denke auch, ja. Denn so viel können wir schon mal verraten. Bisschen speziell, ne? Also gut, selten kommt was aus Japan rüber und man denkt sich so, ja gut, habe ich schon tausendmal gesehen. Sei denn, man hat tausende von japanischen Filmen gesehen, dann wahrscheinlich schon. Mhm. Aber meistens kommt ja bei uns das Schräge, das aus unserer Sicht typisch japanische in unsere Gefilde oder Anime oder beides. Und genau das hier ist es auch wieder. So ein kleines Ode an schrägem Action und Comedy, würde ich sagen. Aber Christian, möchtest du die Story zusammenfassen?
Ja, die Story, es geht um drei Männer. Shinkichi, Kenji und Kazuo. Und die drei jagen sich durch Tokio. Das ist der grundlegende Plot. Aber es hängt noch ein bisschen mehr mit dran.
Ja, denn die große Frage ist natürlich, warum jagen sie sich durch Japan, beziehungsweise durch Japan, ja, ein bisschen weit, durch Tokio. Und also klar, wenn man das jetzt so hört und so ist auch das Promomaterial und wir haben jetzt nicht gespoilert, aber ich bin jetzt in diesem Film komplett ahnungslos reingegangen. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich kannte das Titelbild von Letterboxd, habe da einen Mann beim Rennen gesehen und als der zum ersten Mal verfolgt wird und dann die dritte Person mit ins Spiel kommt, da habe ich mir gedacht, aha, darum geht's ja. Und wie lustig ist das denn, einfach einen Film über drei Typen, die sich gegenseitig verfolgen, zu sehen. Das ist wieder so typisch, da hat jemand einfach eine gute Idee gehabt und hat sie gedreht. Der Film geht auch, glaube ich, kaum 90 Minuten.
82 oder sowas, also
genau,
unter anderthalb Stunden auf jeden Fall.
Er hat quasi gerade erst angefangen, man wurde mit den Figuren warm, man hat alles verstanden und da ist auch schon wieder vorbei. Was ich wirklich sehr, 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 sehr schön fand. Nicht, dass ich nichts mit den Figuren anfangen konnte und froh war, als es vorbei war, sondern einfach, weil aus dieser Idee jetzt nicht mehr gemacht worden ist, wie drin steckt. Drei Typen verfolgen sich und man erfährt was von deren Hintergrundgeschichte quasi, warum sie sich verfolgen und was sie quasi antreibt, überhaupt zu rennen.
Ja, das ist nämlich das große Ganze dahinter, beziehungsweise eigentlich das, woraus der, was dann den Film noch so ein bisschen zum Film macht erst, ne? Nämlich die Hintergründe und die Wünsche, die Vorgeschichten, die Vorstellungen der drei Protagonisten und auch einiger anderer Figuren, die da noch kommen. Also, ich muss sagen, für ein 82 Minuten hat das Ding ein erstaunlich komplexes, großes Figurengeflecht, auch wenn es alles recht einfache Figuren sind.
Ja, und der beginnt ja noch halbwegs normal. Wir sehen auch an sich schon eine gute Idee. Da hätten manche schon einen ganzen Film drüber gemacht, indem man einen Mann sieht, den ersten. Ich weiß gerade nicht, die Namen habe ich mir jetzt gefallen.
Shinki, ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt doch gar nicht, ob die so oft im Film erwähnt waren, aber das Internet hilft, Shinkichi ist der Erste,
Und man
der hier
sieht ihn in
gezeigt
einer
wird.
Bank quasi, wie er den Banküberfall einmal komplett trocken durchspielt quasi. Er ist in der Bank, ihm wird gefragt, ob er helfen kann und er geht dann raus, stoppt die Zeit, wie er von einem einen Auto zum anderen geht und so weiter und so fort. Man erfährt, okay, er wurde von seiner Freundin sitzen gelassen, er hat einen scheiß Job, ihm geht's beschissen und er will
Wurde
jetzt.
rausgeworfen, weil er den Kohl verschüttet hat.
Genau.
Alle behandeln ihn wie Dreck und jetzt will er endlich mal
Spätestens da
was
merkt man
schaffen.
auch so ein bisschen, der Film ist auch ein bisschen in seiner Comedy-Anleihen sehr übertrieben. Aber durchaus spaßig, also wenn jemand gefeuert wird, weil er einen Kohl fallen lässt, ja. Auch der Chefkoch ist auch so ein typischer Choleriker irgendwie. Und genau, er will es jetzt allen zeigen. Es geht aber schief, denn er hat seine Maske vergessen. Kennen wir dann 30 Jahre später auch das Gefühl. Aber in diesem Fall natürlich, um sein Gesicht zu verdecken. Und möchte dann eine klauen und wird dabei ertappt. Und so beginnt die erste Verfolgungsjagd. Aber warum der wiederum ihn verfolgt und warum der dann wiederum verfolgt wird, das möchte ich jetzt nicht spoilern, es war jetzt nur ein Beispiel. Warum zum Beispiel eine Person in diesem Film am Rennen ist? Oh mein Gott, können die rennen, Christian? Also.
Die können rennen. Die können rennen bis in die Nacht hinein, rennen die. Die springen über Zäune, die rennen Treppen hinunter an Straßen entlang, durch Märkte und so weiter. Machen kurz noch einen kurzen, nee, eigentlich nicht einen Halt, aber die holen sich noch so ein Glas Bier oder sowas von irgendwelchen, was da ausgeschenkt wird
Das
mitten
ist
auf
auch
der
gute Szene,
Straße.
ja.
Also da haben wir den Marathon-Moment, die rennen und rennen und rennen und das beginnt nach 15 Minuten ungefähr, beginnt das Laufen, das Rennen. Und dauert dann fast bis zum Ende des Films an, bis in die letzten 10, 15 Minuten. Immer wieder unterbrochen durch Rückblicke und durch Imaginationen der Protagonisten, die da visualisiert werden, die auch immer mehr Zeit in Anspruch nehmen, hatte ich das Gefühl. Also da wird gleichzeitig, während die ihre Puste verlieren, verliert auch dieser Film so ein bisschen immer mehr an Tempo und Energie, was das Ganze authentisch macht, wie ich finde.
Ja, und er dröselt halt so langsam auf quasi, was hier Sache ist. Und natürlich typisch, ich denke mal, auch vorher wird der Macher sich irgendwie Pulp Fiction oder so angeschaut haben. Daran hat es mich irgendwie so ein bisschen erinnert. Nicht, weil es zeitlich so konfus ist, es ist Pulp Fiction in deutlich kleiner gehalten, aber man hat so eine Gangstergeschichte drin, man hat schräge Charaktere, man hat so seine Humorelemente, man hat alles übertrieben. Und es fügt sich dann alles, umso weiter der Film geht, zusammen. Und das macht sehr viel Spaß, tatsächlich einfach beim Zuschauen.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt auch wunderbar absurde Momente, die einfach sehr gut auf die Charakterisierung dieser Figuren einzahlen. Die laufen in einem Moment alle drei an einer Frau vorbei, die sich nach ihrem Taschentuch oder so bückt. Und dann gibt es, ja, dann stellen sie sich alle vor, wie sie mit dieser Frau Sex haben. Und jeder hat unterschiedlich, also auf andere Art und Weise Sex mit ihr. Der eine etwas gröber, der andere sehr sanft und so weiter. Und im Prinzip eint sie alle dieser Wunsch nach körperlicher Zärtlichkeit, nach Körperlichkeit, aber halt auf ganz unterschiedliche Weise. Und ja, diese drei Männer sind im Grunde vereint im Laufen, in dem, was sie antreibt, nämlich, jetzt hole ich hier ganz weit aus, das System und die Menschen, denen sie was schulden, denen sie etwas schuldig sind, sei es jetzt Geld oder ihr Leben. Und dann verlieren sie das so langsam und wachsen zusammen. Und es gipfelt in einem sehr schönen Moment am Ende, den ich jetzt nicht spoilern möchte.
Stimmt, spoilern tun wir es nicht, nur so viel. Sie werden so ein bisschen zu Nebenfiguren dann schon fast, in dem, was passiert, in dem großen Ganzen. Trotzdem sind sie irgendwie der Auslöser für das, was passiert. Also, sie haben irgendwie dann ihr Ziel erreicht und doch nicht. Also, es ist, da kann man sehr viel reininterpretieren. was auf jeden Fall bleibt, und das möchte ich nochmal ans Herz legen, ist es wirklich einfach ein kleiner, toller Film, dessen Idee und Umsetzung ich ehrlich gesagt, also es ist auch nicht überragend gewesen jetzt, ich bin jetzt nicht rausgegangen und habe gedacht, mindblowing, was für ein Film, warum kam da noch keiner auf die Idee, Menschen durch Tokio rennen zu lassen. Aber so eine Marke halt, ich weiß, in den letzten Jahren hatten wir zum Beispiel hier Beyond the Infinite Two Minutes, der auch einfach so eine kleine süße Idee hatte, zufällig auch aus Japan jetzt ist, und damit 70 Minuten gefüllt hat. Und hier ist es halt auch genauso, so finde ich. Ob man den jetzt im Kino braucht, also ich hatte jetzt bei keiner Szene das Gefühl, verdammt, warum sehe ich den jetzt nicht auf der großen Leinwand? Aber was ich natürlich auch immer sowas liebe, ist irgendwie von anderen Kulturen und Städten, die man sonst eben nur aus heutigen Fernsehen sieht oder Internetvideos, gerade Tokio, gibt mal bei YouTube ein irgendwie Walk Through Tokio, findest Millionen von Videos, die in 8K dir präsentieren, wie geil Tokio ist. Und ich finde, hier sieht Tokio gar nicht so geil aus. Also es ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht sofort nach Tokio mal möchte. Sondern es sieht tatsächlich wie eine Industriestadt aus, wie jede andere auf dieser Welt auch.
Ja, na gut, der Film ist ja jetzt auch schon fast etwas mehr als 25 Jahre alt. Insofern, da sah Tokio vielleicht noch ein bisschen anders aus. Und man hat nicht dieses nächtliche, alles ist bunt und leuchtet und Neon und so weiter, sondern das beginnt halt tagsüber in einem wahrscheinlich relativ verschlafenen Viertel, beziehungsweise es ist schon viel los auf der Straße, aber es wirkt eher so ein bisschen an, oder erinnert mich auch so ein bisschen an so, keine Ahnung, Berliner Einkaufsmeile, so sehr grauer Beton und sehr viel Geschäftiges natürlich, ne? Aber man hat so ein paar schöne Fassaden trotzdem, man bekommt viel mit von der Stadt, es geht ja auch dann so ein bisschen außerhalb und dann geht es ein bisschen in die Hinterhöfe rein, also es wirkt wie ein authentischer Blick auf Tokio, auf die Stadt.
Absolut, genau, aber abseits vom Touristenblick quasi, oder Tokio ist ja so riesig und ich denke mir halt manchmal, das kann doch nicht überall so geil aussehen und so wie man es heute kennt oder auch in alten Filmen kennt, weiß ich nicht, aus den 70ern oder 80ern, und das macht der Film hier ziemlich gut, das ist so ein bisschen das roughe Tokio zu zeigen, ich meine, sonst würdest du auch niemals Japan irgendwie mit Gewalt, außer die Yakuza, ja, in Verbindung bringen. Gut, hier wird auch, naja.
Hier geht's ja schon viel um die Yakuza, also.
Auch schon, aber auch ohne. Also es geht auch so ein bisschen um, der Japaner an sich kann auch ausrasten. Nee, ich find's einfach einen sehr schönen Blick, auch wenn das Ganze übertrieben ist und komplett jenseits von Gut und Böse, natürlich auch dem Humor geschuldet. Und die Absurdität des Grundplots, weil natürlich kann niemand so lange rennen, aber es ist trotzdem ein cooler sozialer Blick auch auf irgendwie die Personen und auf Tokio.
Naja, es ist halt dieses typisch exzentrisch japanische, was zumindest bei uns so filmisch ankommt, was ja immer in so einem etwas übertriebenen Spiel, in einer etwas übertriebenen Charakterzeichnung ist, wenn es jetzt nicht gerade irgendein Drive My Car ist, was ich halt bewusst naturalistisch gibt, sondern es ist eher so die Art eines Takashi Miike und ich komme da ja nicht mehr, ich habe es leider vergessen, wer Love Exposure gemacht hat, aber diese sehr expressiven Filme, die auch Shion Sono, genau, in die Genremischung ganz viel sich in Genres reinmischen, beziehungsweise die Genres vermischen. Und da hast du ja halt auch ganz viel vom Actionfilm über den Yakuza-Film, über das Liebesdrama. Ist halt so ein bisschen dabei, wird alles so ein bisschen angerissen. Und ich find's trotzdem, auch wenn der Film inszenatorisch jetzt keine absolute Wucht ist, ich find's trotzdem schön, wie viel der Regisseur hier aus dieser simplen Prämisse macht und wie unterschiedlich er die verschiedenen Rennstationen in verschiedenen Blickwinkeln, in verschiedenen Kamerafahrten einfängt. Das hat schon Tempo und das macht Laune.
Das wird auch nicht langweilig. Also er unterbricht es natürlich immer, ob es jetzt komplett getragen hätte, bezweifle ich auch. Aber das meine ich auch. Er weiß genau, wie viel was jetzt Spaß macht quasi oder wie lang das halt trägt. Ich glaube, wäre das ein 2-Stunden-Film, würde ich den deutlich schlechter sehen. Ja. Nochmal eine halbe Stunde länger hätte ich es auch nicht gebraucht. Aber so ist quasi jede Kameraperspektive mal ausprobiert, jeder Gag hat mal gesessen. Und zu einem, wie ich finde, auch sehr schönen Finale dann geführt.
Zumal es auch das Regiedebüt des Regisseurs ist. Der nennt sich einfach nur Sabu, heißt Hiroyuki Tanaka eigentlich, aber bekannt ist er halt unter seinem Künstlernamen Sabu. Und der hat seitdem alle paar Jahre einen Film gemacht, alle 1-2 Jahre einen Film fast veröffentlicht. Und mir sagt keiner von denen was, muss ich ehrlich zugeben.
Nee, doch, Mr. Long sagt mir tatsächlich was. Sein Film von 2017. Ich meine, der lief auf einem internationalen Filmfestival, wo ich war. Hab ihn aber nicht gesehen. Der war aber auch mal bei Mubi. Also den habe ich öfter mal schon gesehen seitdem.
Okay, aber du hast ihn auch nicht geschaut, oder?
Ich hab ihn leider nicht geschaut. Nee, aber nach dem Film hätte ich auf jeden Fall mal Bock. Wobei, ich habe mal sein Wikipedia-Ticket überschlagen. Es ist wohl ein bisschen ruhiger geworden, seine Art Filme zu machen.
Okay.
Okay. Er hat wohl auch mal Filme komplett ohne Humor gemacht, aber gerade so seine Erstlingswerke sollen tatsächlich genau so sein, wie jetzt auch sein Erstlingswerk ist. Immer diese Mischung aus absurdem Humor, sozialer Kritik und den Hauptdarsteller, der wohl auch in sehr vielen Filmen in sehr vielen Filmen von ihm vorkommt, namens Shinichi Tsuzumi.
Jo, das ist der dritte, der hinterste von den dreien.
Genau, der als letztes läuft, aber auch so ein bisschen, ja, sind alle drei gleichwertige Hauptfiguren, würde ich mal glatt behaupten.
Ja gut, das sind die einen rennenden Japaner, die anderen rennenden Japaner gibt es aktuell auf Amazon Prime Video. Du hast einfach mal vorgeschlagen, schau dir doch mal die Neuauflage von Takeshis Castle an und ich habe das gemacht und kam auf die Idee, lass uns doch diesen Film zusammen mit Takeshis Castle zu einer Folge über rennende Japaner machen. Ist jetzt schwer, weitere Gemeinsamkeiten zwischen beiden Sachen zu finden, außer den Humor vielleicht noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, daran können wir doch ansetzen. Genau, also wir hatten ja gebrainstormt, was könnten wir als Folge machen. Und zwei Sachen waren zur Auswahl. Eben einmal die Rennen in Japaner als Spielfilm, wo wir, ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben, ich denke die ganze Zeit an Ki, ein... Was ist denn? einen Link bekommen haben, quasi diesen Film zu schauen.
Ach so, ja, ein Screener.
Screener, mein Gott, danke schön.
Ja.
Kann ich nicht drauf kommen. Ein Screener haben wir dafür bekommen, genau. Und ja, klar, sah gut aus. Und ja, was könnte man denn noch machen? Auch einen Blick auf nächste Folgen und sowas habe ich gesagt. Ja, ich gucke gerade Takeshis Castle, das Remake auf Amazon. Ich konnte dir aber nicht sagen, das ist so geil. Schau es dir an, wir machen eine Folge darüber. Weil das ist es nicht. Aber
oh, da ist jemand kritisch, oder was?
Aber ich habe alle 8 Folgen innerhalb von einer Woche gesucht. Für mich als Nicht-Serien-Fan ist das viel. Mhm. Also, ich hab's dir schon gesagt, das ist im Vorgespräch, es ist selten, habe ich sowas Mittelmäßiges gesehen, was so süchtig macht ist. Ich hätte mir noch 8, noch 16, noch 30 Folgen wahrscheinlich davon angeschaut. Ich habe jetzt schon wieder angefangen, alte Folgen von Takeshis Castle zu schauen. Einfach, weil ich dieses Konzept so toll finde. Für alle Leute, die nicht wissen, was Takeshis Castle ist, und hinterm Mond gelebt haben in den letzten 20 Jahren.
Kommt hinter eurem Stein hervor.
Ist eine japanische Spielshow, in der Kandidaten verschiedene Hindernisse überlisten müssen, um am Ende einen Endkampf gegen den, in Anführungszeichen, Burgherren zu führen, namens Takeshi Kitano. Kennt man auch als Filmfan von
Kikujiro Sommer, Hanabi und den habe ich zuletzt geguckt. Den hatte ich doch in unserem Japanuary vorgestellt, den Yakuza-Film von ihm. Namens Outrage. Also jemand, der sowohl die lustigen, amüsanten Sommermovies machen kann, als auch die tief depressiven und brutalen Yakuza-Thriller als Regisseur und als Hauptdarsteller.
Genau, er ist nämlich auch noch Schauspieler, hat auch in amerikanischen Produktionen mitgespielt, Ghost in the Shell zum Beispiel, das Remake. Im Battle Royale hat er damals mitgespielt, das Original Battle Royale, da wo alles angefangen hat. Danke nochmal dafür. Genau, bekannter Typ und eben auch Burgherr von Takeshis Castle, damals in den 80ern
und heute. Im Grunde auch ein Battle Royale ist, wenn man so möchte, ne? Also.
Ja, es können mehr als eine Person am Ende rankommen, aber
Ja, aber das Prinzip, dass Leute halt ausscheiden während des Ganzen.
Das ist, Prinzip bei der Spielshow, Christian, ja.
Nicht immer.
Nicht stimmt. Genau, die machen verschiedene Hindernisse. Wenn man ein Hindernis scheitert, ist man nicht unbedingt raus. Es gibt noch so Runden, wo man dann wieder reinkommen kann. Aber normalerweise treten am Endkampf so 1 bis 3 Leute ungefähr an. Denn diese Show wurde berühmt, weil man sie nicht schafft. Also in der gesamten Geschichte von Takeshis Castle gab es extrem wenige Gewinner. Und,
ich habe mich belesen. Ich glaube, ja. 108 Mal gescheitert und 9 Mal nur gewonnen.
Ja, und es gibt noch nicht mal so wahnsinnig viel zu gewinnen. Es gibt 1 Million Yen, das sind umgerechnet knapp 7.000 Euro. Also es geht nicht darum zu gewinnen. Und auch wenn man die ganzen Shows schaut, es geht auch nicht darum, dass jetzt, wie bei einer deutschen Spielshow es wäre, oder ja auch oftmals so ist, dass jetzt nach dem Leistungsgedanken der Beste halt nur mal gewinnt oder dass genau nach den Regeln gespielt wird oder ähnliches, sondern da kann auch mal jemand weiterkommen, der mit den Gegnern flirtet oder indem irgendeine Auszeichnung verliehen wird und dann bist du auch weiter. Aber du kannst auch mal gewinnen und dann wird doch noch gesagt, ja, nee, jetzt machen wir es halt schwieriger und alle, die danach kommen, für die ist das dann schwieriger und die andere ist ja trotzdem weiter.
Oder wenn es halt mal bei einem Spiel Verteidiger gibt, die irgendwie reinlaufen ins Feld, um die Person abzufangen, die sind dann halt auch mal ein bisschen langsamer und manchmal sind sie ein bisschen schneller, manchmal geben sie sich mehr Mühe, manchmal weniger. Das ist schon sehr willkürlich, habe ich das Gefühl. Ich habe, um das gleich zu sagen, ich habe nur die Hälfte bisher geschaut, 4 Folgen und find's durchaus amüsant, gleichzeitig aber auch so als jemand, der so systemisches, also so als passionierter Videospieler, ja, der so Systeme und Regeln mag und auch wenn ich Brettspiele spiele, mag ich Zufallsfaktoren ungern. Ich spiele ungern, also ich vermeide gerne Spiele mit Würfeln, weil da dieser Zufallsfaktor eben noch mit drin ist, ja.
Dieser Unberechenbarkeitsfaktor. Also nichts für dich.
Naja, da kann man ja zumindest, das ist ja noch ein bisschen Skill, glaube ich, oder?
Ohne absolut, ja, aber es ist, es ist ein Pen and Paper, also Würfel sind da entscheidend.
Aber mich ärgert dann doch teilweise die Willkür, beziehungsweise ich frage mich, hä, was, sind vorher nicht mehr irgendwie übrig geblieben und jetzt kriegen wieder welche eine Chance, damit sie überhaupt irgendjemand fürs Endspiel haben, jetzt wird da jemand offensichtlich durchgelassen in die Finalrunde und gleichzeitig hat man auch so Spiele, wo ich schon von Anfang an merke, okay, hier kommt offensichtlich keiner durch. Es gibt direkt in der ersten Folge so ein Spiel, wo sie über Steine auf dem Wasser laufen müssen.
Der große Klassiker, und der Götterteich oder wie es genau heißt.
Ja. Genau, genau. Und da sind, also mehrere dieser Steine sind schwimmen nur. Das heißt, wenn man drauf tritt, dann ist man so gut wie raus, weil man einfach das Gleichgewicht verliert, weil die untertauchen. So, und da gibt's in einer Reihe sind 3 Steine nebeneinander, die beiden rechten schwimmen nur, das heißt, man muss auf den linken treten, ohne zu wissen, dass man auf den linken treten muss. Und wenn man das macht, sind 2 Reihen weiter, ist der linke Stein schwimmt im Wasser und der rechte Stein ist fest. Das heißt, wenn man den ersten macht, tritt man automatisch später auf den linken Stein, der nur schwimmt drauf und ist und fliegt raus. Das heißt, das kann man gar nicht schaffen. Und am Ende hat es auch keiner geschafft, dieses Spiel.
Genau, man wird nämlich dessen auch noch verfolgt. Also man kann nicht jetzt irgendwie ausprobieren, welcher runterteilt, sondern man muss da durchrennen. Was das Ganze natürlich noch schon schwierig gemacht. Und daran merkt man aber schon, wie das die Leute das jetzt auch nicht so sonderlich ernst nehmen. Denn ich glaube, der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels liegt bei 150% oder sowas.
Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie diese Prozentangabe, was die aussagt.
Gar nichts, gar nichts. Also es sagt aus, ob schwer oder eher einfach ist. Aber vom Prinzip ist das vom Welt willkürlich, was hier der Sprecher sagt. Und da sind wir auch schon bei der deutschen Übersetzung. Denn Amazon Prime bietet das leider nur auf Deutsch an. Ich hätte sehr gerne auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Aber ja, danke Prime dafür.
Da muss das ja jemand untertiteln, das ist ja viel zu viel Arbeit.
Ja, so übersetzen sie es manchmal aber auch einfach nicht.
Das ist, also von meinem Gefühl her ist das überhaupt nicht übersetzt. Da wurde einfach, also klar, diese ganzen Personenbeschreibungen, die haben sie übersetzt, die manchmal so in kleinen Feldern kommen. Aber ich glaube, was die alle da sagen, was die Moderatoren, die Originalmoderatoren sagen und was die Burgherren und Burgherrinnen sagen, das wird überhaupt nicht übersetzt. Und der arme Moderator oder der Offsprecher in dem Fall im Deutschen, der muss sich das alles aus dem Kreuz leiern.
Na, manchmal wird es tatsächlich übersetzt oder nicht übersetzt, sondern sinngemäß irgendwie in einem Satz wiedergegeben, was die jetzt in 3 Dialogen miteinander reden. Weiß ich nicht. Der Burgherr ist sauer, sagt er dann. Und dann reden aber noch der Burgherr und die Vasallen 3 Sätze lang und machen irgendeinen Witz und es wird nicht übersetzt. Also man sieht einfach so eine halbe Minute lang Japaner miteinander reden. Das ist halt einfach das Billigste, was ich jemals gesehen habe an Übersetzungen. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht so doll. Auch weil der Sprecher, ja, es soll ja trashig sein und das macht er natürlich auch gut, aber
es ist aber nicht so krass, wie es sein könnte. Eben. Also während wir das geschaut haben, musste ich die ganze Zeit an dieses ProSieben-Format von vor ein paar Jahren denken, was ich einfach mal, oder was wir einfach mal beim Seppen, durchseppen entdeckt haben. Crash Games hieß das. Und das ist halt, also da war der Kommentator richtig asozial. Der hat so richtige Dinger rausgefeuert, wo du dann gedacht hast, Alter, das kannst du doch heutzutage nicht mehr im Fernsehen sagen. Kannst du heute auch nicht mehr sagen? Ist halt 7 Jahre alt oder so? Oder 6? Aber ich glaube, ich werde mal an dieser Stelle mal kurz was reinschneiden, um einfach mal die Asozialität des Ganzen zu demonstrieren.
Gerne.
Derweil befinden sich die Pussycat Dolls bereits bei ihrem allerletzten Kopfballversuch an der Mario-Götze-Grube. Fair ist das ja nicht. Man kann sicher viel von Frauen erwarten, zum Beispiel eine saubere Wohnung oder ein leckeres Mittagessen, aber doch keinen vernünftigen Flugkopfball, bei aller Liebe.
Und dann gebe ich noch den Tipp, dass das Ähnliche auch beim Ninja Warrior passiert ist bei der Übersetzung, dass da zwei Leute ständig über die Spielshow drüber labern und sich da passiert genau das, was du gesagt hast. Die zwei Sprecher denken sich was aus, was dort passiert ist. Also der Typ ist irgendwie, der hat halt einen Oktopus in der Hand, ist offensichtlich Fischer, aber sie denken sich halt irgendwas anderes aus und reden dann auch mehrere Minuten darüber, obwohl schon der nächste Kandidat am Zug ist. Also auch herrlich absurd, was sie sich bei Ninja Warrior damals ausgedacht haben. Gibt's leider nur noch sehr wenige Folgen bei YouTube. Aber auch da größte Empfehlung, das ist auch kompletter Nonsens. Aber natürlich passend zu einer japanischen Spielshow und ich bin deiner Meinung, da hätten sie kommentatortechnisch all-in gehen können. Du kannst es eh nicht so absurd machen, wie Japaner sind, aber du kannst es trotzdem herrlich dümmlich machen. Und da geht für mich auch ein bisschen viel verloren. Naja, gut.
Ja, bei dem Crash Games hat dieser Kommentator das Biedere, was diese Show doch teilweise hatte, hat er sehr gut ausgeglichen, weil er halt einfach völlig über die Stränge geschlagen hat.
Und hier ist andersrum.
Und die Leute teilweise also richtig in die Tonne getreten hat, wie er da über die hergezogen ist. Und hier hätte man wirklich auch mit der Energie einfach mitgehen müssen. Also ich glaube, hier hätte man auch wesentlich mehr Power und wesentlich mehr Absurdität reinlegen müssen, weil das war was mich schon direkt in der ersten Folge dann doch ein bisschen begeistert hat. Da stehen nämlich diese 100 Japaner, die in der ersten Runde antreten und dann kommt ihr General in Anführungszeichen, der sie anleiten soll. Im Prinzip steht er die ganze Zeit bloß da und brüllt die an.
IT.
Er brüllt sie in voller Inbrunst an und sie brüllen genauso inbrünstig zurück. Und dann dachte ich mir, ey, wie cool sind eigentlich Japaner, wenn die in so einem Format teilnehmen. Wenn da jetzt Deutsche gestanden hätten, dann wäre das so ein Hey gewesen. Also da wäre nicht mehr halb so viel Begeisterung für diese ganze Sache gewesen. Aber die gehen hier wirklich all in und die freuen sich, wenn sie dann tatsächlich mal durchkommen und die gehen mit, um jemanden anzufeuern, der dann da durch diese Spiele durchgeht.
Die beschweren sich auch nicht, wenn sie unfair rausgeflogen sind. Also die stehen dann wirklich da und lachen dann und sagen, ah, ja, passiert, ne? Also dann nimmt das kein, sie wissen, das ist eine Spielshow. Da ist man einfach, um Spaß zu haben. Und das fehlt mir im gesamten, ich glaube, ich habe noch nie eine deutsche Fernsehsendung gesehen, wo Leute einfach nur schon Spaß da sind. Also, sag mir irgendwas. Ich muss echt drüber nachdenken. Aber selbst bei irgendwelchen Castingshows oder so.
Ja. Na, aber deutsche Spielshows verlieren ja auch zunehmend dadurch an Reiz, dass da keine oder ganz, ganz selten nur noch normale Menschen mitmachen, sondern dass jede Quizshow, jede Spielshow muss ja immer mit Promis sein.
Ja, genau. Und Deutschland ist ja sowieso sehr viele Quizshows sowieso, wo es um Wissen geht. Oder um riesige Mengen Geld, wie Schlag den Rab oder sowas.
Und hier ist es wirklich. Bei Schlag den Rab war ja immer noch das Coole, dass da jemand Normales gegen den Promi Stefan Rab angetreten ist. Inzwischen gibt es das ja auch nicht mehr, da ist ja auch nur noch Schlag den Star und dann treten zwei Promis gegeneinander an. Und auch hier, keine Ahnung, in den ganzen ARD-Shows, wenn Kai Pflaume das Quiz moderiert, da sind auch Promis. Da sind erstmal zwei feste Promis, die dann nochmal zwei Promis als Unterstützung bekommen. Also da gibt es nur noch ganz wenige Ausnahmen. Sowas wie Gefragt, Gejagt gucke ich gerne, weil da eben normale Menschen antreten noch.
Genau, aber das sind halt so deutsche Shows und bestimmt gibt es ja auch in Japan, bestimmt ein japanisches Wer wird Millionär. Ich finde es auch sehr lustig, es gibt ein Spiel, wo man sich zurückkämpfen kann in die Hauptshow quasi, in dem es auch um Wissen geht, in dem man die richtige, aber das ist auch verbunden mit, du wirst in Öl eingerieben, musst über eine Rutsche runter sliden und dann A oder B treffen. Und die Fragen sind halt auch so, aus unserer Sicht, entweder super easy oder super schwer, weil es halt japanische Fragen sind. Also da wird halt gefragt, was ist das Nachbarland von, was war es noch? Nee, Nachbarland von Italien, genau, Frankreich oder Spanien. Und man sich so aus unserer Sicht natürlich denkt, ja, hä? Natürlich, aber fragt man dasselbe, was das Nachbarland von Kambodscha, da wirst du auch hier sitzen und denken, joa, Italien. Andere Frage war dann aber auch, was ist am 9. Juli für ein Feiertag? Und dann ich denke, ja,
natürlich, ja, natürlich.
Tag des, ja. Was weiß ich was.
Lustig ist auch immer, dass ein Mensch mitmacht, der in so einem riesigen Flurry-Kostüm steckt, einfach in so einem, das soll eine Elfe sein, das sieht aus wie eine riesige Katze, wo auch immer, wenn der ins Wasser fällt, muss immer ein Rettungsschwimmer ankommen, aber der ist bei jedem Spiel wirklich dabei und das ist ganz lustig.
Genau, wird sich auch irgendwann drüber lustig gemacht, der Burgherr sagt, es gibt nämlich nicht nur einen Burgherrn, ne? Also Kateshi ist der Oberburgherr, aber die Spieler müssen erstmal 6 von den 8 Folgen 3 Unterburgen quasi einnehmen, wo irgendwelche Promis aus Japan sitzen. Und da wird sich dann auch drüber nachgedacht, so, Moment mal, ist das eigentlich immer derselbe, der in diesem Kostüm steckt, oder sind das andere? aber mein absoluter Lieblingsmoment dieser Show, den muss ich erzählen. Und zwar gibt es ja diese Loser-Lounges, in dem, das sind immer 3 Spiele, wo man sich zurück in die Hauptspiele kämpfen kann. Und im Gegensatz zu den anderen Spielen, wo dann die angefeuert werden und angeprüllt werden, stellen die sich aber in eine Reihe und ziehen so oder müssen so einen Schalter gehen, wo sie dann zugelost werden oder gesagt wird, hier, geh mal dahin. Was halt super bürokratisch aussieht. Und dann ist halt so ein Kandidat und der guckt irgendwie die Frau da an, die an diesem Schalter sitzt und geht dann so weg und guckt so in die Kamera und sagt, hä, wo ist denn, also früher wurde mal angefeuert und IT gerufen. Nicht mehr da. Also komplett so begeistert, so, hä, hier ist gar keine Stimmung.
Da ist der ganze Schein weg, ja. Da ist natürlich auch ganz viel durch die Montage, durch den Schnitt, durch die Auswahl, wird da natürlich auch sehr
die
viel
scheißen auch auf
Kontinuität.
Auf Kontinuität. Genau. Also manchmal ist es da dunkel bei den Spielen, manchmal ist es hell bei den Spielen. Teilweise vermischt sich das. Also das ist, man merkt, sie haben das an verschiedenen Tagen aufgenommen oder zu verschiedenen Uhrzeiten. Vielleicht hat es auch mal zwischendurch geregnet oder sowas, aber es ist ihm vollkommen egal. Ja. Und ach, ich genauso, es gibt manchmal so Computereffekte, die da drauf liegen. Es gibt so ein Surfboard-Spiel, wo dann unten so eine Anzeige ist, wie bei der Batterie, wie weit der gekommen ist.
Ja, das ist doch der unfairste Scheiß von allen.
Super unfair. Dass die da
punktgenau diesen Punkt treffen müssen mit ihrem Surfbrett. Alter, wirklich. Überhaupt keinen Raum, sondern das muss auf den Zentimeter genau sein. Kein Wunder, dass das keiner geschafft hat.
Aber unten tut sich halt so eine Energieleiste auffüllen, je nachdem, wie weit man kommt. Und unten im Wasser sind so Haie.
Ach, die Haie habe ich gar nicht gesehen.
Und dann ist halt Schnitt. Du siehst irgendwie, wie dann der Kandidat runtergeflogen wird oder sowas. Und du siehst dann, es war ein Computereffekt. Aber es ist ihm vollkommen egal. Also es ist einfach, es ist herrlich. Genauso wie die Burgen, die sind natürlich alle Greenscreen. Richtig, auch nicht gut. Aber das sorgt halt einfach für diese Trashigkeit. Und dass diese Gameshow tut einfach nur das aussagen, was sie aussagen soll. Leute, habt Spaß damit. Und denkt nicht drüber nach, dass das hier unfair ist, fair. Oder dass man hier Geld gewinnen kann oder irgendwas, sondern das ist einfach eine Spielshow, wie es mal gedacht war.
Ja. Hast du ein Lieblingsspiel?
Habe ich ein Lieblingsspiel? Ich muss gerade überlegen. Hast du irgendwas? Also eins, mir gefallen sehr viele, das ist das Problem.
Ich hatte, mein Liebstes war tatsächlich, und das fand ich auch, also ich habe ja Takeshis Castle nie geguckt früher, aber man kennt ja natürlich die Ausschnitte und ich fand eigentlich immer am coolsten dieses Spiel, wo sie in so eine Art Labyrinth gehen aus Türen und dann sind da mehrere Verfolger drin und du siehst es halt von oben in so einer schönen Vogelperspektive und dann müssen die sich da durchsneaken und die richtige Tür treffen, um am anderen Ende wieder rauszukommen und das hat so einen Spannungskick gleichzeitig, wenn die dann auch noch also auf den letzten Metern den Verfolgern entkommen. Das mochte ich sehr und das mochte ich hier auch in der, was war das, 2. Folge oder sowas. Da habe ich dann teilweise auch schon so ein bisschen angespannt auf der Couch gesessen und mich gefreut, wenn mal jemand durchgekommen ist.
Ich glaube, mein Lieblingsspiel ist tatsächlich aus diesem Loser Bracket. Und zwar, wie die dann, ich kann mir den Namen des Spiels nicht merken, aber sie müssen quasi einen Ball durch so ein Labyrinth schicken, was von oben nach unten läuft, so eine Art Pinball-Arena. Und deswegen müssen sie ganz schnell nach unten rennen und dann mit einem Korb diesen Ball auffangen. Der fliegt aber immer über so eine Matschgrube. Das heißt, diese Leute springen dann immer diesem Ball hinterher und manchmal halt noch Sekunden danach. Also der Ball liegt schon im Matsch und sie springen aber trotzdem noch. Und Japaner, die im Matsch fliegen, das kann ich mir stundenlang ansehen.
Das habe ich mir sowieso auch gedacht. Da müssen vor allem die Leute, die in die späteren Runden kommen, die müssen sehr oft unter der Dusche gestanden haben und in der Maske gewesen sein. Innerhalb ihres Durchgangs.
Ja, vor allen Dingen siehst du es dann in den letzten 2 Folgen, wenn so ein Best-of der Teams quasi nochmal kommt und der Spieler auch nur in nochmal schwieriger voll Start drauf. Also es ist komplett bescheuert, was in den letzten 2 Episoden passiert. Du hast aber das Best-of der Kandidaten dann nochmal und die haben exakt dieselben Klamotten an. Entweder wurde ihnen gesagt, bitte zieht nochmal dasselbe an, oder sie haben es halt einfach an einem Tag gedreht oder an einem Wochenende und die chillen da irgendwo im japanischen Wald rum.
Aber die haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, diese Kulisse aufzubauen, beziehungsweise diese Spielarena. Da fliegt ja auch immer die Kamera so drüber und dann hast du die ganzen verschiedenen Spiele.
Das Unterschied ist schon, zu früher, da, genau.
Da ist sehr viel,
Unterschied
sehr
zu früher, viel Arbeit reingesteckt. Man sieht Kameramenschen, man sieht, das ist Set und sie brechen also noch mal mehr mit dem Setting an sich, weil es geht ja eigentlich darum, hier eine Burg zu erstürmen und früher war das dann wirklich so, du hast halt nur die Spielshow gesehen, du hast keine Redakteure gesehen oder sowas, klar, hast du auch nicht irgendwelche Rettungsschwimmer gesehen, die heute wahrscheinlich vorgegeben sind, ich glaube, damals hatten sie auch keine Rettungswesten an oder Helme, Helme vielleicht schon, aber heute siehst du natürlich, dass es alles noch mal ein bisschen sicherer sein muss, was aber eher, das ist eher, also ich muss ein bisschen warm werden mit dem neuen Look und allem, aber das trägt eher noch mal dazu bei, diese Immersion zu brechen und genau das wollen sie auch irgendwie, sondern man soll einfach Spielshow-Spaß haben und nicht jetzt, was anderes wollen sie gar nicht.
Und das ist ja, und natürlich der Spaß rührt vor allem daher zu sehen, wie die Leute runterfliegen, wie sie ins Wasser fliegen, wie sie auf die Fresse bekommen. Also jetzt auch nicht mega hart, ne, aber die kriegen ja manchmal schon so ein paar Sachen ins Gesicht, Bälle oder sonst sowas. Und dann halt all diese ganzen Fehlschläge, Fails gegenzuschneiden mit den wenigen Leuten, die halt durchkommen, die es halt dann schaffen und dann dieses. Deswegen wird das ja auch immer genauso gemacht. Es werden erst 10, 15, 20 hintereinander geschnitten, die es nicht schaffen und dann kommen 3, 4, 5, die es schaffen, so ein Spiel. Und dann ist natürlich dieses Glücksgefühl umso größer.
Weißt du, was wirklich schrecklich ist? Es gibt immer so einen Zusammenschnitt der Fails quasi, ne? Also so einen Sekundentakt. Mhm. Irgendwann mitten im Spiel, so, da sagt auch der Kommentator, jo, jetzt haben wir die nächsten 30 Sekunden, sieht man, wie Japan auf die Fresse fliegt. Und dazu gibt es immer die gleiche Musik. Bei jedem dieser Fehlversuche gibt es immer so einen lustigen Marsch.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Der hat sich so bei mir ins Gehirn eingebrannt. Weil das bestimmt, also bei jedem Spiel kommt es mindestens einmal vor. Es ist
das ist dann auch bei Replays immer die gleiche Tonspur. Dann hörst du die gleichen Schreie genau dreimal
nochmal hintereinander. Du hast teilweise sogar richtig oldschool-mäßig so Speed-Variationen, dass sie irgendwie angespeedet werden oder rückwärts
vor, zurück,
laufen.
Vor, zurück,
und dann siehst du, oh Gott. Und das ist wirklich, also das ist, seit ich das letzte Mal irgendwo gesehen habe, ist es schon lange her.
Das ist nicht so noch, dann auch so ein Whoop, 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 Whoop.
Überall liegen Effekte drüber, überall ein Boing, Tschum und so. Also wirklich, das habe ich so nicht mehr seit den Nullerjahren gesehen oder sowas, seitdem es irgendwie ein Trend war.
Wunderbar.
Es ist ein herrlicher Spaß. Und wie gesagt, ich finde da sehr vieles hätte man besser machen können, aber dadurch wäre es schlechter geworden. Das meine ich halt mit mittelmäßig. Da, hätte man es polished, hätte man es perfekt gemacht, dann wäre es schlechter gewesen, als es ist.
Mhm. Und, ja, ich geb dir recht, ja.
Und ich glaube, das hat Amazon, die das ja produziert haben, aber wahrscheinlich dann das japanische Departement, ganz klar verstanden, was der Reiz von der damaligen Spielshow war. Es machen ja auch ganz viele Ninja Warrior-Teilnehmer mit, wo es halt wirklich um Skill auch geht. Und hier du kannst natürlich weiterkommen mit Skill oder musst auch Skill haben, aber das geht auch anders. Ja, das Ganze ist zu sehen bei Prime. 8 Folgen, 40 Minuten, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich spoilere euch nicht, was am Ende passiert.
Gut, das war unsere Doppelbesprechung zu Danganronpa und Takeshis Castle. Und ihr könnt uns mal sagen, ob wir euch jetzt begeistern konnten für eins der beiden. Oder falls ihr schon gesehen habt, wie ihr es jeweils gefandet. Im Übrigen sind wir jetzt auch auf Instagram. Weil ja ein gewisser wir wollen nicht den Untergang von Twitter oder X herbeireden, aber es sieht doch düster aus und deswegen weichen wir aus auf diese andere neue, brandneue Social-Media-Plattform. Aber dort könnt ihr uns auch gerne folgen bei Instagram, Kinotagesstätte, ganz normal sind wir verfügbar. Und uns bestimmt auch irgendwie kontaktieren. Wir müssen noch herausfinden, wie Instagram funktioniert so insgesamt.
Elon Musk hat es geschafft, dass wir lieber zu einer Mark Zuckerberg-Plattform wechseln.
Ja.
Also er hat in dem Wettbewerb der Popularität gegen Mark Zuckerberg verloren. Das muss man erstmal schaffen.
Ich bin aber gespannt, wie der Boxkampf zwischen beiden ausgeht.
Ja, stimmt. Ach ja, schön, schön. Wird das dann eigentlich bei TikTok übertragen oder? Auf einem neutralen Feld.
Ja, also zumindest, also TikTok, die Videos sind ja, glaube ich, auch nicht so lang und ich nehme mal an, dieser Boxkampf wird auch nicht sehr lange dauern.
Ja, auf wen wettest du?
Gute Frage. Auf den Mark, ich glaube, der hat längere Arme.
Ich glaube, Takeshi Kitano.
Gut, dann, liebe Menschen da draußen, gehabt euch wohl, habt viel Spaß im Kino oder bei Amazon.
Oh, Mark Zuckerberg Prime. Und Elon Musk in Takeshis Castle, das wäre.
Gut, wir beenden die Sache hier. Bevor es noch absurder wird.
Beim nächsten Mundkonzertfolge.
Die auf jeden Fall kommen wird.
Ja.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.